Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Mal eine Frage. Das Geld, das du hast momentan, ist das für dich Happy Money oder eher Unhappy Money? Oder mal eine andere Frage. Stell dir vor, Geld wäre wie ein guter Bekannter, vielleicht sogar ein Freund. Und der würde dich ab und zu mal besuchen. Das heißt, irgendwann klingelt es an der Tür und der Bekannte kommt vorbei. Das heißt, Geld kommt. Und dann bittet man denjenigen ja herein. Jedenfalls wäre das ganz gut. Manche Leute machen ja auch dem Geld die Tür vor der Nase zu, wenn es kommen sollte. Das heißt, sie nutzen ihre Chancen nicht. Man begrüßt also den Bekannten oder die Bekannte, dann bittet man den Menschen herein und man verbringt eine gemeinsame Zeit zusammen. Und je nachdem, worüber man spricht und was man miteinander tut, ist die Zeit eben ein bisschen schöner oder nicht so schön. Und irgendwann verabschiedet man denjenigen wieder. Also eigentlich alles ganz ähnlich wie auch mit dem Geld. Irgendwann kommt Geld, dann hat man es eine Zeit und dann geht es auch wieder. Und genau das beschreibt eigentlich das Prinzip von Happy oder Unhappy Money. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Geld begrüßen, also in Empfang nehmen, wie wir es dann verarbeiten, was also mit dem Geld passiert, wenn wir es denn haben, und wie wir es auch verabschieden, genau das sind diese Elemente. Und darüber habe ich mit meinem lieben Freund Adrian Winkler gesprochen, und zwar intensiv. Und daraus ist diese wundervolle Soul Talk Folge entstanden, ja, die ich heute mit dir in voller Länge hier teilen möchte. Das heißt, wenn du momentan an einem Punkt bist in deinem Leben, wo dich das Thema finanzieller Wohlstand interessiert, wie du also sozusagen ja eine bessere Beziehung zum Geld bekommen kannst, dass erstens mehr Geld auch kommen darf, wenn du denn möchtest, aber vor allem auch, dass das Geld, das kommt, mit dir eine gute Zeit verbringt, dass es also eine schöne Erfahrung wird, dass es wirklich zu Happy Money wird, ja, dann würde ich diese Folge an deiner Stelle wirklich bis zum Schluss dir anhören. Denn da kommt wirklich ein Aha-Moment nach dem anderen, weil wir da sehr tief eingestiegen sind, auch in unsere eigenen Denkweisen und Verhaltensweisen. Also, eine Sache kann ich dir vielleicht vorab verraten. Während des Gesprächs gab es einen Moment, in dem Adrian selber eine Sache aufgefallen ist, die er macht, die nicht günstig ist, die er tatsächlich jetzt mittlerweile kurz nach unserer Aufnahme sofort verändert hat. Ich bin gespannt, ob du herausfindest, was es ist. Wenn dir die Folge gefällt, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, also meinen Podcast-Kanal, und mir natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel, viel Spaß mit dieser Folge und wir steigen sofort ein, mitten ins Gespräch. Let's go! So, mein lieber Freund, jetzt wollte ich dich mal was fragen. Wir haben schon mal drüber gesprochen, über das Thema Geld, aber heute habe ich mal eine Frage an dich.
Und die wie viel brauchst?
mehr, als du gerade geben willst.
Deine Visionen sind zu groß, ich verstehe.
Genau. Genau. Nee, meine Frage an dich ist, wenn du Geld bekommst, also jetzt, was weiß ich, in deinem Fall vom Kunden, du hast ja auch keinen, so wie ich, nicht so einen klassischen Lohntag praktisch, wo dann die ganze Kohle kommt. Aber wenn du jetzt eine größere Rechnung von einem Kunden auch überwiesen bekommst, was passiert denn mit bei dir mit dem Geld dann danach? Also wenn ich mir vorstelle, weißt du, wenn Geld jetzt wie Besucher wären, die klingeln sozusagen, und dann gibt's ja irgendwie so eine Art Prozess, ne? Du machst die Tür auf, sagst, hey, wie geht's euch? Hey, schön, dass ihr da seid, seid ihr gut hergekommen. Du führst die Leute rein, du setzt die Leute irgendwo hin, du bietest ihnen was zu trinken an oder zu essen oder auch gar nichts. So, also es gibt ja dann irgendwie so einen Prozess, der entsteht.
Ja.
Wie ist es bei dir beim Thema Geld? Gibt's da so einen Prozess oder ist das, ja, was geschieht mit dem Geld, wenn es dein Haus sozusagen betritt?
Also du meinst jetzt quasi eine geschäftliche Einnahme, oder? Oder eine private, weil das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen tatsächlich.
Ja, also genau.
Wenn jemand Geld schenkt, privat oder so zufällig, dann ist das was anderes für mich. Jetzt rein vom Prozess, ne?
Ja, das ist interessant. Deswegen wollte ich es mal wissen, weil das ist ja die Frage, ob das unterschiedlich sein müsste oder so, weil das führt eigentlich genau dann in das, wo wir heute auch gesagt haben, wo wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden wollen. So Unhappy Money oder Happy Money, du hast ja damals das Buch auch erwähnt. Also ist das Geld sozusagen, dass du hast ein Geld, das
nicht glücklich ist, sondern dir Glück bringt und auch mit einer guten Energie kommt. Aber mein erster Gedanke, deswegen wollte ich da die Frage jetzt zu Beginn stellen, ist, manchmal kommen ja Leute, die man mag. Na, also jetzt mal in der Analogie von Bekannten, die die besuchen. Und dann ist aber die Frage praktisch ja nicht nur, ob man die mag, also nicht die Vergangenheit nur, sondern was passiert jetzt die nächsten 3-4 Stunden mit denen? Mhm. Wenn du mit denen in Kontakt bist, dann kann ja auch aus Menschen, die man eigentlich mag, auch eine schlechte Zeit entstehen. Oder vielleicht aus Menschen, wo man sagt, so, oh, heute müssen wir mal was ansprechen, das wird ein bisschen tough, kann eine super Zeit entstehen. Also sozusagen, wie gestaltet man den Prozess, wenn man dann damit in Kontakt ist? Und das war so mein Versuch, hier einen Einstieg zu finden in das Thema Happy Money.
Also pass auf, egal wo das Geld erstmal landet, ob das jetzt geschäftlich ist oder ob das privat ist, ob mir irgendjemand für, keine Ahnung, einen Gefallen oder sowas irgendwas gibt oder so. Der Einstieg, wenn ich die Haustür öffne für das Geld, ist immer, immer, immer der gleiche. Da ist es völlig egal. Nämlich, was passiert als allererstes, immer, das habe ich mir so fest angewöhnt, ist, Danke zu sagen. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Vielen herzlichen Dank. Und ich bedanke mich wirklich beim Geld. Ich so, vielen Dank, liebes Geld, dass du zu mir gekommen bist. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Also das ist immer das Erste. Na, die Japaner sagen Arigato, das ist nochmal viel mehr als Danke. Das hat nochmal was viel Größeres. Und das ist ein Prozess, egal ob ich jetzt eine kleine PayPal Shop-Bestellung von 19 Euro habe oder ob mir jemand, keine Ahnung, 10.000 Euro aufs Konto überweist, es ist immer Danke. Mhm. Und wenn ich habe letztens einen Cent im Alnatura gefunden, habe die Frau gefragt, ist Ihnen der gerade runtergefallen? Sie so, nein. Ich so, dann ist es meiner. Ich so, danke. Habe es dann laut einfach Danke gesagt und die hat dann voll gelacht und habe dann diesen Cent eingesteckt. Ne? Also das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil damit produziere ich automatisch schon mal zumindest für das, wenn dieses Geld durch meine Tür hineintritt, produziere ich für mich Happy Money, weil dieses Geld fühlt sich ja erstmal, glaube ich, ganz wohl willkommen. Ne?
Und also praktisch so eine Analogie, auch wenn ein Bekannter besuchen, dass man erstmal sagt, aha, seid ihr auch da, sondern schön, dass du da bist, schön, dass ihr gekommen seid.
Ja, also Geld will auch gesehen werden, wie jede andere Energie, Körper, Form, wie auch immer. Ne? Also du willst auch von mir gesehen werden in dem, wie du bist und Geld will einfach auch gesehen werden. So ist mein Empfinden, wenn es zu mir kommt. Und deswegen begrüße ich es erstmal. Egal, wie klein oder groß der Betrag. Mittlerweile sage ich auch fast manchmal schon Arigato, weil ich es im Buch so, weil es ein Japaner geschrieben hat, dieses Buch, und der sagt immer, sag Arigato. Und vor allem, und das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, wenn wir gerne auf den Prozess dann noch kommen, völlig egal. Und das hat mein Mindset auch nochmal stark verändert. Ganz egal, ob es reinkommt oder rausgeht. Es wird sich bedankt. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du jetzt gehst und bei mir warst und ich dich weiterschicken darf. Na, für einen tollen Grund. Danke dafür.
Auch wieder eine Analogie.
Eine Analogie zu?
Zu Freunden, wenn man sich dann verabschiedet. Man hat den Abend zusammen, ne? Man hat sich getroffen und dann verabschiedet man sich, sagt man auch, hey, schön, dass du da warst, danke für die Zeit. Und jetzt pass auf dich auf, ja, komm gut heim.
Genau, wie wäre es denn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kumpel da hättest oder ein Pärchen und ihr hättet einen total schönen Abend? Na, du hast die zum Beispiel auch begrüßt und sagst, hey, voll cool, ich habe euch hier was zu essen gemacht. Und dann gehen die und dann sagst du, ja, jetzt wart ihr aber echt voll kurz da und so. Das ist jetzt echt scheiße, dass ihr jetzt geht, ehrlich gesagt. Ne? Also das, das taugt mir jetzt gar nicht, dass ihr jetzt geht. Mit was für einem Gefühl gehen die? Die denken sich da auch so, puh, also weiß ich jetzt auch nicht so recht. Also das war eigentlich jetzt ein ganz schöner Abend, aber das war jetzt ein ganz schöner Terz am Ende. Das war voll das Drama dann, ne?
Ja, geil. Ich finde, das sind zwei geile Punkte, weil das ist eigentlich, wenn du das jetzt so erklärst, ist das total.
Das ist ganz logisch. Ne?
Genau, das ist total logisch. Aber und ich mache das, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ich mache das ja auch so.
Ja, das finde ich mega.
Aber es ist so untypisch, glaube ich, wie Menschen mit Geld umgehen. Das heißt, Meistens, wenn es kommt, ist es ja eh klar, dass es kommt. Also so ein unbewusstes in Empfang nehmen. Eigentlich ist es gar kein Empfang nehmen, sondern es ist halt plötzlich da.
Ja.
So ein bisschen, weißt du, wie wenn du vom Einkaufen heimkommst, sitzen halt drei Leute in deinem Wohnzimmer. So ist ja, seid ihr auch da? Ja, Tür war offen, ne? Kein Problem. Und dann gehst du in die Küche und arbeitest einfach wieder. Oder gehst in den Call.
Ja,
du,
genau.
Du kümmerst dich praktisch nicht drum.
Genau.
Und wenn du dann was von denen brauchst, dann rufst du den, du, übrigens, Essen ist fertig oder ich würde jetzt noch rausgehen, kommt er mit. Also sozusagen so auf Abruf mehr oder weniger. Aber man lässt die praktisch so im Wohnzimmer sitzen, man ignoriert die sozusagen so ein bisschen. Ne?
Ja.
Das würde ja kein Mensch machen, aber mit dem Geld machen wird es so. Wir nehmen das nicht richtig in Empfang, wir kümmern uns nicht richtig drum. Wenn es mal da ist auch, ne, dann gibt es keinen Bezug dazu. Es gibt eben, das meinte ich auch am Anfang mit dem Einstieg, es gibt dann keinen Prozess, was geschieht eigentlich damit, ne? Weil wenn du einen Besuch hast, dann lässt du den ja nicht einfach sitzen oder an der Tür stehen, sondern du machst ja was mit denen, du gestaltest ja diese Beziehung oder das Erlebnis und die Zeit irgendwo, solange du es hast, gestaltest du irgendwie. Und dann eben auch, wie du sagst, diesen Abschluss, ne? Auch der wird gestaltet, ne? Weil dein Beispiel ist perfekt, wenn du denen jetzt irgendwie sagst, so, wenn du dann so leidest, dass die jetzt vielleicht wieder gehen, ne?
Genau. So nach dem Motto, jetzt bin ich ja fast alleine, ne? So nach dem Motto, jetzt habe ich ja dann weniger, wenn ihr wieder geht und dann fühle ich mich ja irgendwie so und so, dann gibst du dem ja auch nur ein Schuldgefühl, dass es jetzt wieder geht, ne?
Exakt, genau. Und dann haben die ein schlechtes Gefühl und du hast selber auch ein schlechtes Gefühl, alle haben ein schlechtes Gefühl.
Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, wenn wir bei der Analogie bleiben. Was glaubst du, was dieses Pärchen macht, wenn du das nächste Mal fragst, hey, kommt ihr heute Abend wieder? Die sagen eher, boah, das war letztens ganz schön anstrengend am Ende, ehrlich gesagt.
Genau.
Kein Bock.
Genau. Weil man kennt das ja, man erinnert sich ja oft meistens auch ans Ende. Ne? Das Ende ist das, was bleibt.
Wie beim Konzert.
Exakt, genau. Und deswegen ist so dieser Abschied, dieses Verabschieden des Geldes genauso wichtig wie das Empfangen nehmen und das Verarbeiten des Geldes, finde ich. Und das wird so alles, weißt du, das ist so, ich glaube, das ist einfach ein großer Grund für das, warum die Menschen finanziell da stehen, wo sie stehen. Und zwar jetzt nicht nur in Bezug aufs Konto sozusagen, sondern in Bezug auf alles. Hat viel damit zu tun, dass sie einfach auch genau diese Art und Weise haben, wie sie mit dem Geld praktisch umgehen. Ne? Also die haben praktisch da keine Beziehung, keine Wertschätzung. Sie gestalten praktisch die Beziehung zum Geld nicht. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, warum die Leute unter anderem auch vom Geld so entfremdet sind. Wenn ich in Seminaren bin und dann so über die, ich nenne das ja immer die vier Disziplinen des Wohlstands, ne? Und die erste Disziplin ist halt, Geld zu lieben. Und dann habe ich auch so eine Folie und da steht dann Geld lieben lernen. Und die Leute, du müsstest die Gesichtsausdrücke der Leute sehen, weil die Leute sagen, naja, also lieben ist schon ein großes Wort, ja. Hat auch mal einer gesagt, ja, lieben ist jetzt schon ein großes Wort. Lieben sollte man Menschen, aber nicht Dinge. Dann sage ich, ah, okay, interessant. Also ist Geld für dich nur ein Ding. Und ein Mensch ist dann nur ein Körper, also nein, ein Mensch ist ja mehr. Dann sage ich, ah, okay, aber ein Mensch hat ja einen physischen Körper. Aber du würdest ja nicht auf die Idee kommen, deine Partnerin oder dein Partner nur auf diesen stofflichen, auf den Zellhaufen, auf gut Deutsch gesagt, zu reduzieren. Ja, nee, natürlich nicht. Dann sage ich, okay, aber beim Geld machst du das. Ja, Geld hat ja keine Seele, sagt er. Okay, vielleicht gibst du ihm eine. Na, und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, auf den ich auch mal so ein bisschen raus will, weil dieses Thema Happy Money und Unhappy Money, ich habe so das Gefühl, weil ich habe die Begriffe mal im Umfeld so ein bisschen fallen lassen und es wird auch schon wieder so ein bisschen schnell weggelächelt so irgendwie, ne? Also so, ja klar, ne? Also natürlich muss man schauen, dass wir mit dem Geld eine gute Beziehung haben. Also so an der Oberfläche, weißt du? Naja klar, und es gibt Geld, das ist kein gutes Geld. Wenn du jetzt Geld nimmst auf eine Art und Weise und dafür arbeitest, unethisch, unmoralisch, dann ist es halt unhappy money. Und wenn du auf eine gute Art und Weise arbeitest und einen guten Job machst, das ist happy money. Und das ist natürlich richtig, aber das ist zum Kuckuck nicht alles. Ja? Das ist so Oberfläche, ne?
Genau, das stimmt. Weil selbst happy money kann bei dir zu Unhappy Money werden, je nachdem, wie du mit dem Geld umgehst oder wie du das Geld quasi auch mit Energie bei dir aufnimmst und füllst und wieder abgibst. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann auch ein Konvertierer sein von Happy zu Unhappy Money. Die meisten denken immer nur daran, dass sie kein Unhappy Money annehmen wollen, aber machen ihr Happy Money auch ganz oft zu Unhappy Money.
Exakt, exakt. Ja, genau. Wie hast du es gerade gesagt? Transferierer oder eigentlich Transformator, glaube ich, wäre das Wort tatsächlich. Ja, genau. Wenn du selber unglücklich bist und du bekommst Geld, auch aus der wundervollsten, fürsorglichsten und lebensdienlichsten Arbeit, die man sich vorstellen kann. Angenommen, du rettest Menschenleben oder du bist Therapeut oder arbeitest im Gesundheitsbereich, egal was, ne? Und du hilfst sogar anderen Menschen mit deiner Arbeit, und dieses Geld, das käme, wäre ja wirklich Happy Money im ursprünglichsten Sinne sozusagen. Mehr Lebensdienlichkeit geht ja dann nicht. Aber du bist selber unglücklich. Ist genauso, wie du sagst, ne? Dann transformierst du durch dein So-Sein dieses Geld zu dir sozusagen. Das ist wie beim Essen. Wenn du eine Banane isst, wirst du ja nicht zur Banane, sondern die Banane wird ja zu dir zum Glück. Und beim Geld ist genau das Gleiche. Ja? Das Geld wird zum Teil von dir. Ne? Nicht physisch, nicht biologisch, ne? An der Stelle im Gegensatz zum Geld, zum Essen, aber energetisch.
Guck mal.
Oh, ein 5-Euro-Schein für alle, die es jetzt nicht sehen können.
Und da steht was drauf. Mhm. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Ich lese es vor. Danke für all das Geld, das ich in meinem ganzen Leben erhalten habe. Steht hier auf meinem Schreibtisch, lese ich jeden Tag.
Okay.
Weil es einfach ein Teil von meinem Leben ist und ich bin eben diesem Geld total dankbar. Und ich habe da einfach dieses Geld jetzt hier wirklich signiert. Ich habe quasi da was draufgeklebt. Ich habe da einfach jetzt da so einen Geldschein, der immer da ist, was mir immer auch die gewisse Art von Fülle gibt, ne? Auch wenn es jetzt hier nur 5 Euro sind, das ist ja exemplarisch. Und da steht das einfach drauf und ob ich das bewusst oder unbewusst wahrnehme, spielt aber gar keine Rolle, weil ich lese diesen Zettel wahrscheinlich 4-5 Mal am Tag, ne, weil ich da in die Richtung gucke und dann lese ich das. Mhm. Vielen Dank für all das Geld, das in mein Leben gekommen ist.
Ist eine coole Idee, finde ich. Das ist so ein bisschen das Masaru Emoto-Prinzip sozusagen, ne, der Wasser informiert hat als erster jedenfalls, so offiziell sozusagen. Mhm. Ne? Aber ich hätte einen Verbesserungsvorschlag zum oder vielleicht einen erweiterten Vorschlag.
100 Euro zu nehmen.
500 Euro.
500 Euro.
Weil die Frage ist ja, ist 5 Euro für mich der Ausdruck von Wohlstand und Fülle?
Ja, verstehe schon.
Oder was wäre es? Vielleicht sagt man ja auch, na, 500 Euro ist mir ein bisschen too much. Okay, alles gut. Aber sozusagen auch den Schein zu nehmen, der wo wirklich der Ausdruck ist. Ne?
Ja, verstehe.
Aber da geht's schon wieder los, weil das ist ein spannendes Beispiel, weil jetzt denkt sich vielleicht auch der ein oder andere, und den Gedanken könnte ich echt gut nachvollziehen, dass man sagt, hey, 500 Euro, Kollege, ich stelle mir doch 500 Euro nicht einfach irgendwo auf den Schreibtisch. Erstens mal, was ist, wenn irgendjemand kommt und den klaut? Oder mit 500 Euro, ich brauche das Geld für was anderes, den verschwende ich doch jetzt nicht für so ein Spiel. Weißt du, was ich meine? Ja, da kommen dann schon wieder so Geldglaubenssätze dann bei dem einen oder anderen vielleicht hoch. Klar. Jetzt nicht bei dir, aber ich höre schon die Stimmen von so Pappenheimer, die ich kenne, die dort sagen, naja, da kann man auch mit 10 Euro machen. Das ist doch klar, was gemeint ist.
Na, ich verstehe das. Ich verstehe das gut.
Ja.
Den Gedanken verstehe ich gut.
Das ist auch, wenn Leute Geld vom Geldautomaten abheben. Also diejenigen von uns, die noch Bar zahlen, zu denen ich auch gehöre. Ich bin bekennender Barzahler, wenn es geht. Das ist interessant, weil ich da schon öfter mal Diskussionen hatte, wenn man sich jetzt Geld vom Geldautomaten holt, oder ne, wie viel Geld holt man sich? Und ich war früher so, dass ich mir immer natürlich jetzt das Geld geholt habe, das ich auch gebraucht habe, logischerweise. Ne? Also was weiß ich, wenn ich 100 Euro gebraucht habe, dann habe ich mal 100 oder vielleicht 120 oder sowas abgehoben. Und das habe ich aufgehört. Schon seit langer Zeit jetzt mittlerweile, aber früher war ich so. Weil das ist auch schon wieder ein kleines Mangeldenken, das dahinter steckt. Ne? Warum holt man sich nicht deutlich mehr, als man braucht? Ja, das ist nicht gut. Und dann gebe ich vielleicht auch mehr aus. Und dann ist es nicht auf dem Konto. Man belastet dann das Konto so stark und so weiter. Ne? Lauter so Dinge. Mit wie viel Bargeld laufe ich eigentlich rum? Mit wie viel Geld in der Tasche fühle ich mich wohl? 1500 Euro. Also angenommen, auf deinem Konto wäre genügend Geld, fühlst du dich mit 1500 Euro im Geldbeutel wohl. Ja, was ist, wenn man das einer klaut? Okay, wie oft in den letzten 10 Jahren bist du ausgeraubt worden, dass jemand mit der Knarre in der Hand, ich sehe schon die Zuschriften, die jetzt kommen, ich lebe in Los Angeles, mir passiert das alle 2 Wochen. Aber jetzt mal in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie oft ist das passiert, dass die Leute mit der Knarre an der Hand gesagt haben, dein Geldbeutel und alles tust du jetzt raus. Es sind diese mentalen Konstrukte, die unser ganzes Verhalten, unsere Beziehung zum Geld so formen und dann zu eigenen Gewohnheiten und Routinen führen, das meinte ich am Anfang auch, na, was machst du da mit dem Geld, wenn es mal kommt? Das ist echt irre, wenn man sich das so in den Details überlegt. Ne?
Vor allem ist es jetzt in der heutigen Zeit, wo eigentlich ausschließlich digitales Geld vorhanden ist, ja eigentlich noch schwieriger, weil man es eben gar nicht mehr anfassen kann. Ne? Man hat gar keine physischen Berührungspunkte mehr. Mhm. Und es geht aber trotzdem. Es geht trotzdem, dass man diese vielleicht physisch gar nicht existierende Energie, dass man die trotzdem auflädt. Das steht auch in dem Buch. Bei jeder digitalen Überweisung. Das ist völlig egal. Das ist das Quantenfeld,
das man auflädt. Bist du auch Barzahler oder wie bezahlst du am liebsten?
Ja, am liebsten bezahle ich tatsächlich bar. Mhm. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Muss aber sagen, dieses Handyzahlen ist manchmal schon, gerade im Ausland, finde ich das sehr, sehr bequem.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch kein Problem, weil wenn man so eine Bewusstheit hat wie du und das jetzt auch so beschreibst, dann geht das genauso auch mit digitalem Geld sozusagen, weil du einfach dieses Mindset grundsätzlich aufgebaut hast und das Geld richtig in Empfang nimmst und wegschickst. Und ob es dann zum Schluss ein physisches Ding ist, wenn ich unbewusst bin, dann haue ich auch die Scheine weg, ohne dass ich mir einen Gedanken drüber mache. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich auch wie wieder bei einer Beziehung zu einem Menschen. Wenn ich in Anführungszeichen nur einen digitalen Kontakt zu jemandem habe oder wenn ich nur telefoniere oder eben einen Call mache, ne, dann ist ja sozusagen das Empfangnehmen und auch das Verabschieden auch hier mit einer großen Wertschätzung, wenn ich eben bewusst bin mir dessen. Da müsste ich nicht unbedingt physisch zusammen sein. Es ist ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, es ist natürlich schöner, klar, aber es geht auch anders. Deswegen ist, glaube ich, so diese Diskussion auch, oh Gott, die wollen das Bargeld abschaffen und so weiter, und dann werden die Leute, ne, was man ja auch von, nennt man das Plastikgeld, ne, wenn die Leute immer so mit der Scheckkarte nur bezahlen, oder mit der Mastercard oder mit der Visa-Card oder so, also mit Kreditkarten praktisch, dass die Leute ja tatsächlich, ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass Leute deutlich schneller das Geld ausgeben, weil sie es halt nicht mehr fühlen physisch.
Ja.
Aber das ist ja nicht das Problem des Plastiks. Das ist das Problem des Bewusstseins, weil ich eben keinen bewussten Umgang mit dem Geld habe.
Also ich sage mal, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt ja eine Ursache, warum ich so übers Geld denke, warum ich vielleicht auch nicht genug habe, warum, wenn ich es habe, knausrig bin, warum, wenn ich es habe, jedes Mal schlecht drauf bin, wenn ich irgendeine Rechnung bezahlen muss. Da gibt es ja Gründe dafür. Und in diesem Buch, würde ich mal sagen, geht es um 50% genau um diese Gründe. Und weißt du, was ich jetzt gemacht habe aufgrund dieses Buchs? Ich habe, weil ich auch natürlich mich immer besser noch verstehen möchte, weil ich auch merke, dass verschiedene Verhaltensweisen, was auch gerade mit, so mit Geld zu tun hat. Da, lustigerweise kann ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen, hier ist ein Strafzettel von irgendwie 25 Euro. Der liegt hier und der liegt hier jetzt schon seit 6 Tagen. Und lustigerweise ist es manchmal so, dass ich mir denke, ach, das habe ich jetzt irgendwie selbst verursacht, das ist so unnötig, diese 25 Euro, ne? Ah, na, den werde ich heute auf jeden Fall überweisen, aber manchmal habe ich da so einen kleinen Widerstand. Ach, blöd. Na, weil dann ist es fast schon so wie so eine Selbstverurteilung, dass ich das jetzt bezahlen muss, sozusagen, obwohl jetzt 25 Euro, ne, hält sich jetzt in Grenzen. Und da merke ich bei mir auch so, da zwickt es dann schon manchmal auch noch so in diesem vollkommenen, liebevollen Fluss. Da ist irgendwas noch. Und da merke ich bei mir eben auch Prägungen, logischerweise, die haben wir alle. Und in dem Buch stand, dass überwiegend unser Verhalten zu Geld auch sehr viel mit unseren Großeltern zu tun hat. Wie die mit Geld umgegangen sind und was die für Erfahrungen gemacht haben, weil logischerweise haben sie die wieder an unsere Eltern weitergegeben. Und wenn es möglich ist, dann sollten wir einfach mal ein ehrliches Gespräch führen mit Menschen, die noch da sind, die irgendwie so eine Brücke herstellen können. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, das Geld kommt in der Regel auch immer vom Vater, also quasi die Vaterenergie ist oftmals mit Geld verbunden. Und auf der väterlichen Seite bei mir leben gar keine Großeltern mehr. Die habe ich auch, also ich habe die Oma nur ganz kurz kennengelernt, den Opa nie. Mein Vater ist auch schon verstorben. Okay, was mache ich denn jetzt? Und aufgrund dieses Buches habe ich jetzt meiner Tante, die mittlerweile 80 ist und in Italien lebt, habe ich eine Sprachnachricht gemacht. Und wir haben nicht so viel Kontakt, muss ich ganz echt sagen. Mhm. Aber ich treffe mich jetzt mit ihr auf einen Kaffee, weil ich wissen möchte, wie ihre Eltern, also logischerweise auch die Eltern von meinem Vater, wie das damals war. Wie sind die mit Geld umgegangen? War viel da, wenn Geld da war? Wie ist es da so gehandhabt worden? Wie ist sie mit Geld umgegangen? Und wie hat sie beobachtet, dass mein Vater mit Geld umgeht, als er vielleicht auch noch jünger war? Oder was hat sie für einen Eindruck, was eben ihre Eltern für einen Einfluss, für einen Geldeinfluss auf meinen Vater hatten? Mhm. Und dann komme ich, glaube ich, der Sache ganz schön nah, was da so passiert. Ohne jetzt da alles zu Tode analysieren zu wollen, aber es hat für mich auch schon so ein bisschen so einen Game-Charakter. So, mich interessiert es einfach, so spielerisch. So, okay, ich bin gespannt, was sich da vielleicht noch so auftut, einfach, ne, um es einfach besser zu verstehen. Weil wenn man das versteht, wo es herkommt, dann kann man es auch liebevoll wieder zurückgeben. So, okay, das ist der Shit ist nicht meiner, sozusagen. Ne? Dann weiß ich es einfach auch. Was mich da vielleicht manchmal so, das nennt sich auch so cut the cords, also schneide einfach so diese Fesseln auch manchmal durch, so, ne, von Dingen, die vielleicht auch gar nicht mehr meine sind. Und das interessiert mich sehr, weil ich weiß, dass es da auch viel Streit gab, immer so auch um Geld, auch intern mit der Oma, ganz weirde Talks habe ich da so am Rande als Kleinkind mitbekommen. Und ja, das speichert sich ja alles im System irgendwie ab und ja, ist schon auch ein bisschen verhaltensprägend dann, wie ich mit so einem Strafzettel von 25 Euro umgehe. Ne, viele Leute sagen, ja, zahl da halt den einfach, was soll denn das jetzt, scheiß halt nicht rum. Aber trotzdem merke ich ja so, okay, der liegt jetzt da schon 6 Tage, warum habe ich es nicht gleich gemacht? Ne? Irgendwas ist da ja noch.
Cool. Als echt ein inspirierendes Beispiel da mit deine Tante war das, ne?
Ja, genau. Ich bin auch gespannt, das war noch nicht das Gespräch. Ne?
Ja, musst du unbedingt mal erzählen, wie das ist und war, ne? Weil du gerade dieses Strafzettelbeispiel da auch angesprochen hast, weil du sagst auch, ne, das, ne, da hat man dann so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl auch manchmal dazu, so nach dem Motto, überflüssig und so weiter. Ist natürlich total naheliegend, kenne ich auch von mir, weil es ja natürlich tatsächlich auch von der Bedeutung her eine Strafe ist, tatsächlich, die man bekommt. Also man koppelt ja praktisch die 25 Euro an einen Bestrafungsimpuls oder an eine, zumindest eine Reglementierung. Und da wollte ich dich mal fragen, auch weil, wenn du es auch sagst, ne, wo kommt das, also wo kommen die ganzen Dinge her, so Familiensystem, Eltern, Großeltern, dann glaube ich, dass schon recht früh junge Menschen die Erfahrung machen, dass Geld sozusagen als Disziplinarmittel sozusagen auch eingesetzt werden, auch im Positiven. Ne? Also irgendwann haben die bei
gute
mir
Noten.
Genau, wollte ich gerade sagen, das Beispiel. Ne? Also irgendwann haben die bei mir angefangen, nachdem sie gemerkt haben, okay, mit guten Zureden ist der Junge nicht zu überzeugen, haben sie angefangen, mir für gute Noten halt auch Geld zu geben, was dazu geführt hat,
dass du keins bekommen hast.
Exakt, genau. Ja. Also ganz selten, weil ich halt über Geld auch damals schon nicht besonders zu motivieren war. Bis heute ist das so. Und ich einfach noch fauler war als geiler aufs Geld. So könnte man es auch sagen. Ne? Und somit habe ich ganz selten Geld bekommen. Aber natürlich hat es mich trotzdem ein bisschen gefreut. Und dann, wenn ich wieder, was weiß ich, einen Vierer bekommen habe, dann gab es halt kein Geld. Und dann hast du aber trotzdem durch das, dass du es nicht kriegst, ja einen Bestrafungsimpuls, weil du weißt, okay, wieder nix. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind denn so deine eigenen frühesten Erfahrungen mit Geld oder Erinnerungen sozusagen, wo also entweder was du beobachtet hast oder wo du sozusagen plötzlich mal mit Geld in Kontakt gekommen bist, wie bist du denn da rangeführt worden?
Das ist total spannend, weil ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, wann bin ich denn das erste Mal so mit Geld in Berührung gekommen? Und ich musste mir, ehrlich gesagt, wirklich schon seitdem ich Jugendlicher war, nie um Geld Gedanken machen, nie. Mhm. Und das war für mich immer so eine ganz spielerische Sache. Und zwar nicht, weil meine Eltern zu viel Geld hatten, sondern weil ich natürlich dann auch zu Hause gewohnt habe. Ne? Mit 15, 16 wohnt man in der Regel jetzt noch zu Hause. Mhm. Und ich habe dann schon immer in so Bands gespielt, in so Hochzeitsbands. Und da gab es dann so hirnverbrannte 500 Mark oder so am Abend. Und ich habe die einfach, ich habe die ja gar nicht gebraucht. Mhm. Und die habe ich dann in meinem Gitarrenkoffer vergessen einfach. Hab das da immer rein, weißt du, wie so reingestopft. Und irgendwann ist dann diese Mittelkonsole gar nicht mehr zugegangen, so vom Gitarrenkoffer. Und dann so, ach ja, stimmt. Und irgendwann habe ich in der Schulband, das weiß ich noch, in der Schulband den Gitarrenkoffer aufgemacht und dann mein Lehrer so, hä, was ist denn das? Und ich so, ach, krass.
Und das ist ein Mafiosi, der damals seinen Lederkoffer aufmacht.
Ja, weil es war gar kein Need da. Und das muss ich auch sagen, meine Eltern haben immer mir das Gefühl gegeben, dass immer genug da ist. Die haben jetzt nie zu mir gesagt, so, ja, jetzt, na, das kannst du jetzt nicht machen und das kannst du auch nicht machen, weil das können wir uns jetzt alle nicht leisten. Jetzt pass halt mal ein bisschen auf und so, ne? Immer machst du alles kaputt und wir werden wegen dir noch arm und so, weißt du, solche Sachen habe ich gar nie erlebt, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen war für mich Geld nie ein Streitthema. Mhm. Auch unter meinen Eltern habe ich das mitbekommen, war es zu den prägenden Zeiten nie ein Thema, wo ich mitbekommen habe, oh, wenn es um Geld geht, wird immer gestritten. Das hatte ich Gott sei Dank nie, muss ich ganz echt sagen. Oder meine Eltern haben es immer von mir weggehalten, das kann natürlich auch sein. Aber die Energy kann ja trotzdem irgendwie in mir sein, auch wenn ich es nicht aktiv mitbekommen habe. Aber ich weiß noch, und da kommt jetzt ein springender Punkt, wirklich ein springender Punkt. Ich weiß noch, zu meinem 18. Geburtstag habe ich ein Konto bekommen von meinen Eltern und da waren 1000 Mark drauf. Mhm. Und sie haben mir aber nicht gesagt, was ich jetzt damit machen soll, sondern einfach nur so, hey, du bist jetzt 18, hier bekommst du 1000 Mark und jetzt kannst du...
ein schönes Leben.
Genau. Also, na, ich hätte mir natürlich im Nachhinein gewünscht, dass ich da irgendwie eine Art Bildung mitbekomme. So, pass auf, na, jetzt nimmst du dieses Geld mal und bist erstmal dankbar, dass es da ist und jetzt nimmst du mal so und so viel und machst dann da und dann das und dann das damit und mit dem kleinen Teil kannst du machen, was du willst. Nicht, dass ich mal so ein Gefühl dafür gehabt hätte, wie geht man denn eigentlich wirklich mit Geld um? So, wie behandelt man Geld? Mhm. Das wäre genauso, wie, wenn wir wieder bei dem Beispiel bleiben, na, ein Kumpel kommt rein und wird dir nicht vorgestellt. Oder das heißt, ein Mensch kommt rein, der wird dann so reingeschubst, so, der steht dann bei dir in der Wohnung. Und du sagst, hey, cool, voll cool, und schickst den hinten an der Balkontür wieder raus, weißt du? Hey, cool, mega, tschüss, mach's gut.
Ja, oder fast noch besser, du hast 18. Geburtstag und dann sagen deine Eltern, übrigens in deinem Zimmer, da sitzen jetzt drei neue Leute, das sind ab sofort deine Freunde. Und tschüss, das war's. Ja, genau. Und du kennst die gar nicht, du weißt gar nicht, was du jetzt mit denen machen sollst.
Genau, und was ist passiert? Na, es war wahrscheinlich nach einem halben Jahr nichts mehr da. Weil ich habe das halt einfach ausgegeben. Ne? Mhm. Okay, jetzt ist nichts mehr drauf. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja gut, vielleicht zahle ich das Geld mal ein, was in meinem Gitarrenkoffer ist. Ja gut. Ne? Also so dieses, es wurde nie in der Schule sowieso nicht und von meinen Eltern natürlich auch nicht, weil die es nicht besser wussten. Bei denen war es auch so, die hatten halt Einkommen und das ist dann da drauf gegangen, da hat man Sachen davon bezahlt, das war's. Ne? Also da war jetzt nicht viel, ich sag mal, Geldwissen auch dahinter. Ne? Wie man mit dem Freund Geld umgeht. Also so Benimmregeln sozusagen. Also wie man einfach empathisch und liebevoll mit dem Geld umgeht. Sondern das war eher so, ja, jetzt mach halt mal irgendwie, keine Ahnung. Also ohne Einführung, sag ich mal. So, ne? Wie geht's? Und das war für mich auch lange Zeit, war genau das auch mein Geldverhalten. Ah, geil, hier ist es ja raus. Wiedersehen.
Also du warst praktisch immer in der Lage sozusagen oder hattest auch die Gabe, Geld zu erzeugen, also to make money sozusagen.
Ja, das war irgendwie immer da.
Aber das zu behalten,
genau.
Also kennst du sowas wie existenzielle Ängste? Also finanziell ja, existenziell?
Okay. Ja, klar.
Sicher. Obwohl du nie eine negative Erfahrung ursprünglich mal gemacht hast, sonst immer gekommen ist.
Ja, ist klar. Es war einfach immer Geld da. Aber es ging einfach immer auch viel zu viel raus. Also das war wirklich so dieses, ach geil, da habe ich jetzt irgendwie eine Gage bekommen oder habe irgendeinen Auftrag gehabt, cool. Aber was kann ich mir davon jetzt wieder kaufen? Geil. Und dann bin ich irgendwie auf, keine Ahnung, irgendeine Webseite, wo es geile Gitarren gab und dann habe ich mir halt wieder eine neue Gitarre bestellt. Ach geil. Ohne mir irgendwie über was anderes Gedanken zu machen. Ne? Also war sehr unbewusst, muss ich sagen.
Ja.
Genau.
Das beschreibt, glaube ich, das Grundprinzip von Happy Money jetzt eigentlich. Ich glaube, wir haben, ohne dass wir das jetzt irgendwie abgesprochen oder geplant hätten oder eine Struktur für uns hätten, aber ich glaube, wir haben eigentlich jetzt so die Kernelemente tatsächlich durch deine Geschichte auch ein bisschen benannt, weil einmal hast du ja gesagt, schon so dieses Begrüßen des Geldes sozusagen, das in Empfang nehmen, das Verabschieden des Geldes, das hat man auch schon, aber halt auch, ich glaube, wenn Geld da ist, so wie jetzt du das erzählt hast, dann sind plötzlich die 1000 Euro da, man sollte dem Geld, das kommt, ganz generell eine Bestimmung geben. Also Geld sollte eben nicht einfach nur da sein, sondern es sollte zu einem bestimmten Zweck da sein. Weil die Frage auch immer ist, naja, Geld ist ja nicht nur da, damit man es hat. Warum nicht? Ein gewisser Teil des Geldes, wenn ich dem diese Bestimmung gebe oder geben will, was mein freier Wille ist, dann hat es den Zweck, einfach da zu sein, sozusagen. So wie ich ja auch mit Menschen zusammen wohne, aber bestimmt nicht mit allen. Ich entscheide mich, wer einfach da ist. Und so glaube ich, braucht alles einfach eine Bestimmung. Aber es hat ja nicht eine Bestimmung, sondern man muss ihm ja da eine Bestimmung geben, sozusagen. Ne? Und das ist, glaube ich, was Menschen nicht so, eben auch vielleicht nicht so gelernt haben, was ja auch in unserem Bildungssystem überhaupt nirgendwo verankert ist. So, was macht man eigentlich mit dem Geld? Man lernt ein bisschen was über das, wie macht man Geld. Da auch vielleicht nicht das Optimale, aber immerhin. Wie kann man Geld ausgeben? Darüber lernen wir am meisten. Übernehmen die Medien. Aber dieses, wie gibt man dem Geld eine Bestimmung? Was passiert damit, wenn es mal da ist? Wie wird es strukturiert? In welche Kanäle fließt es? In welchen Anteilen? Das ist, glaube ich, das sind die meisten Leute ziemlich blank. Und übernehmen dann eben, da kommt auch wieder dein Punkt, ne, übernehmen dann bestimmte Muster, bewusst oder auch unbewusst, von dem, was die anderen so machen. Oder was Eltern gemacht haben, was man so gelernt hat. Oder was man halt in der Gesellschaft so macht. Ne? So nach dem Motto, ja, 10% sollte man schon mal zurücklegen.
Ja, genau, weil also meine finanziellen Schwierigkeiten kamen ja irgendwann logischerweise dadurch, dass ich quasi gelernt habe, ach, es kommt genug Geld, also kann ich auch immer Geld ausgeben. Und dann hat man so einen Standard von Geld ausgeben, aber der Standard von Geld einnehmen kommt vielleicht irgendwann nicht mehr. Also, oh, was ist jetzt los? Jetzt war 2-3 Monate, war jetzt gar nichts los. Ah ja, okay. Aber trotzdem war mein Verhalten von Geld ausgeben immer noch das Gleiche, ne? Sozusagen. Weil ich nie gelernt hatte, was mache ich denn mal, wenn das nicht so selbstverständlich reinkommt, wie es immer war. Ne? Und dann fängt es plötzlich an, ein bisschen schwierig zu werden, weil dann muss man ja sich andere Verhaltensweisen aneignen und neues Wissen. Ne?
Ja.
Dann muss man ja irgendwie gegensteuern. Und gab es das bei dir? Hat das dir jemand beigebracht zum Beispiel? Oder hast du dir das selbst beigebracht? Oder hattest du auch mal so existenzielle Ängste?
Ja,
dass du gedacht hast, okay, wie mache ich das jetzt?
Ja, also ich hatte existenzielle Ängste, die waren natürlich ganz dramatisch, weil da ja nicht zu wenig Geld, sondern zu viel Schulden sozusagen da waren. Das war eigentlich das Problem. Zu wenig Geld war nie mein Problem, weil ich auch wie du immer in der Lage war, irgendwie Geld zu erschaffen, zu erzeugen. Nicht immer in dem Maße, wie ich es vielleicht gebraucht oder gewollt hätte, aber es war jetzt nie das Problem des Geldmachens. Aber es war halt eben eine Phase, wo unfassbar viele Schulden da waren. Und das ist schon eine andere Art von Angst, kann ich auch sagen. Also es gibt einmal schon so eine Art Unzufriedenheit und Unsicherheit, wenn man nicht genügend Geld macht aus dem, was man so, ne, aus seiner Tätigkeit oder wie auch immer erzeugen kann. Aber das Gefühl, Schulden zu haben und dann auch in einem hohen Maße, was ich ja früher hatte, das ist ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Da kommen nämlich nochmal neue Dimensionen mit rein. Von Schuldgefühlen angefangen über Selbstvorwürfe, über alles Mögliche. Ne? Mhm. Genau, also von dem her kenne ich das sehr, sehr gut. Was wurde mir über Geld gelernt? Wenn dann einiges übers Geld sparen, tatsächlich. Mhm. Und das habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, während du das jetzt erzählt hattest von dir. So was habe ich von meinen Großeltern gelernt. Gut, von zwei Großeltern, also meine Oma väterlicherseits kenne ich nicht, also Mutter väterlicherseits. Die kenne ich nicht, die ist schon verstorben gewesen, als ich auf der Welt war. Mein Opa väterlicherseits hatte ich jetzt so sporadischen Kontakt, aber ich habe von meinen mütterlichen Großeltern sozusagen habe ich einiges mitgekriegt, mit denen habe ich viel und intensiv Zeit verbracht. Naja, und die waren schon zwei Sparfüchse, da muss man schon ganz klar sagen. Und ich merke schon, dass ich bis auf eben ein, zwei krasse Fehler, die ich in meinem Leben damals gemacht habe, was aber nichts mit nicht sparen zu tun hatte oder mit blindem Ausgeben, sondern einfach mit Verantwortungslosigkeit und persönlicher Unreife damals. Aber ich bin schon jemand, der sehr schnell die Handbremse auch zieht beim Thema Geldausgaben. Also ich bin sehr ausgabenorientiert an einigen Stellen. Also ausgabenorientiert im Sinne von dosiert. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Sparfuchs bin, aber ich bin sehr kostenbewusst tatsächlich auch. Mhm. Privat vor allem. Geschäftlich in Teilen, weil ich ein Investitionsfreak bin. Mhm. Aber das ist für mich ja auch nur nicht eine richtige Ausgabe. Das habe ich anders definiert sozusagen. Mhm. Aber was ich gelernt habe, ich habe ein Schlüsselerlebnis zum Thema Geld und das war, glaube ich, prägend für mein ganzes Leben. Der erste wirklich echte Touchpoint zum Thema Geld und was es bedeutet auch, habe ich tatsächlich durch meinen Vater bekommen. Und zwar war das irgendwann in einem Urlaub. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber es muss Grundschulalter gewesen sein. Und es hat halt viel geregnet. Und klar, dann ist dem kleinen Steffen langweilig. Und hat er gesagt, so, pass auf, heute Nachmittag spielen wir ein Spiel zusammen. Okay, gut. Dann hat er ein Brettspiel rausgeholt. Das Spiel kennt jeder Mensch auf der Welt, glaube ich. Monopoly. Ich hatte keine Ahnung. Ne? Und er hat gesagt, okay, pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel zusammen. Und das ist ein Spiel, da geht's um sehr, sehr, sehr viel Geld. Der hat mir das so ernst verkauft, das war Wahnsinn. Und ich wusste ja nicht, dass es nicht um echtes Geld geht. Und er hat gesagt, da geht's also um ganz, ganz, ganz viel Geld. Das sind Tausende von damals, ja, Mark, ja. Und darum, da geht's darum, dass man viel von dem Geld macht und dass man aber auch aufpasst, dass das Geld nicht weggeht und dass man es nicht zahlen muss und so weiter. Und hat mir das so spielerisch ein bisschen erklärt. Ich bin die ganze Zeit da gesessen. Ich merke es bis heute, wie diese Anspannung in mir hochsteigt und mir gedacht habe so, oh krass, also auf der einen Seite voll geil, mein Vater traut mir zu, in so ein Spiel zu gehen. Wie kann man denn so ein Kind wie mich in so ein Spiel reinnehmen? Ich bin da gesessen an diesem Tisch. Ich weiß noch genau, was der anhatte, wo er gesessen ist, wie der Raum ausgesehen hat. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie zum Kuckuck soll das funktionieren? Ich habe doch gar nicht so viel Geld. Wie kann er jetzt das mit mir spielen? Und dann habe ich ihn das auch gefragt. Er hat gesagt, ja, aber ich habe doch das Geld gar nicht. Hat er gesagt, das macht nichts. Du bekommst das Geld hier jetzt von der Bank. Das nennt man Spielgeld. Er hat gesagt, was ist denn Spielgeld? Hat er gesagt, ja, das ist kein richtiges Geld, aber für dieses Spiel ist es ein richtiges Geld. Und du musst schauen, dass du auf keinen Fall dieses Geld verlierst. Und ich habe dieses Spiel in einer Konzentration und Aufmerksamkeit mit einer Anspannung gespielt. Also es war cool, es war keine negative Erfahrung, aber es war eine krasse Anspannungserfahrung. Mhm. Und da ist mir, glaube ich, der Glaubenssatz entstanden, pass auf deine Kohle auf. Mhm. Also so können manchmal solche Spiele so total bewusstseinsprägend sein. Ne? Mhm. Und bis heute, wenn ich Monopoly höre, habe ich so einen inneren Zuckerer. Ne? Ich habe das schon Jahrzehnte nicht mehr gespielt. Mhm. Ich glaube, ich würde es ganz gerne mal wieder spielen irgendwann.
Jetzt spielst du es halt im echten Leben.
Ja, stimmt eigentlich, ja genau. Aber das war schon auch spannend. Ja. Aber das war schon prägend für mich auch. Also ich habe, wenn, dann habe ich was übers Geld behalten gelernt. Ansonsten nicht wirklich was, ne.
Ja, interessant. Ich kann mich wirklich an gar keine Erfahrung erinnern, wo mir irgendjemand mal gesagt hat, jetzt setz dich mal hin, jetzt reden wir mal da über das Geld, wie das geht. Mhm. Die Erfahrung hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie tatsächlich. Also in Sachen Familienprägung und Systemprägung und so weiter. Sondern das war immer für mich eine Hohlschuld. Na, ich musste mir dieses Wissen holen. Das wurde mir nicht gegeben, sozusagen. Ne?
Ja, ja, verstehe. Ja, ich glaube, so ist es ja auch der Klassiker. Ne? Im Deutschen gibt es ja auch immer noch so diesen Satz, ne? Auch so ein kollektiver Glaubenssatz: über Geld spricht man nicht, man hat es.
Ja, ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch kein günstiger Glaubenssatz. Ne? Warum sollte man über Geld nicht sprechen? Man darf über Geld sprechen. Und vielleicht, wenn wir mehr darüber reden würden, würden wir es erstens mehr haben und zweitens dann auch glücklicher sein damit und was Produktiveres machen. Ne? Ja. Alles, worüber ich nicht reden kann, ist ja so ein bisschen ein Geheimnis oder ein Tabu. Ja. Eigentlich ein Tabu. Geld ist ein Tabuthema. Frag mal jemanden, wie viel Geld verdienst du so? Das ist ja so knapp neben der Frage schon, okay, auf welchen Fetisch stehst denn du? Ja? Also das ist ja schon wirklich eine absolute Killerfrage. Das fragst du ja fast nicht mal einen Freund. Ne? Sogar da überlegt man, kann ich das jetzt fragen? Will ich das fragen? Weil man will ja den Leuten auch nicht zu nahe treten. Stell dir vor, der schämt sich für das, wie viel Geld er verdient. Weil er sagt, na, ich verdiene eigentlich zu wenig. Oder im Verhältnis, hier im Sozialgefüge, verdiene ich weniger als die anderen. Ja, oder wenn ich weiß, du verdienst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, 10.000, ich würde jetzt, was weiß ich, 3.000 verdienen. Und du fragst mich, wie viel Geld verdienst du? Jetzt fühle ich mich ja schon sozusagen, die Augenhöhe, die wir praktisch ja dann plötzlich nicht mehr haben, weil wir jetzt auf ein Geldthema gehen, die jetzt auszudrücken, ist schon schwierig. Und zwar für beide.
Ja, und das liegt natürlich daran, dass wir uns dann damit identifizieren. Genau. Mit unserem Selbstwert, wie viel wir verdienen, dass wir es uns gar nicht sagen trauen, weil wir uns sonst unterlegen fühlen, wegen dem Thema Geld. Genau. Und das ist auch mal spannend, dahin zu schauen, finde ich.
Absolut.
Ja, genau. Dass ich mich menschlich quasi unterlegen fühle und nicht wertvoll, weil ich vielleicht weniger monatliches Einkommen habe als ein anderer.
Absolut. Und schau mal so im Umfeld, vielleicht fällt dir das auf, die Leute, die das Thema Geld zum größten Tabuthema machen, haben oftmals im Leben das größte Thema damit. Das heißt, da nimmt sich Geld einen Raum im Leben so unbewusst, weil es alles steuert und bestimmt. Fahr mal in Urlaub, wohin fahr mal in Urlaub, wie fahr mal in Urlaub, kann man es das leisten, welche Butter kaufe ich überhaupt noch Butter, bei welchem Supermarkt oder überhaupt noch im Supermarkt, geht Bio oder nicht, oder Demeter oder nicht, so und. Alles, das Geld ist dann der Chef im Leben. Und wenn man Chef nicht mag, redet man nicht drüber. Und die Leute, die das größte Tabuthema beim Thema Geld haben, haben oft das größte Thema mit Geld. Das ist so meine Beobachtung zumindest. Ich habe keine Studie dazu, aber das wäre so mein Gefühl.
Ja, also das beobachte ich schon auch in meinem Leben. Die Freunde, die von mir wirklich wohlhabend sind, die haben Geld auch immer bei sich, ohne es quasi jetzt so raushängen zu lassen, sondern wie eine Partnerin, die sie lieben. Ne, das sagen sie ja auch nicht ständig. Da schau mal, wie schön die ist. Ne? Da, schön, gell, ist die, gell? Sag's ihr selbst auch nochmal, gell? Sondern die haben die halt einfach ganz liebevoll an der Hand, so selbstverständlich. So, ne?
Genau.
Da ist es auch zum Beispiel so, das merke ich auch immer wieder in den Kreisen, da ist zum Beispiel auch dieses Bargeldthema immer ganz, ganz groß. Also wenn ich jetzt da speziell an meine Freunde denke, die auch auf meiner Geburtstagsfeier waren, wo du auch eingeladen warst und nicht gekommen bist. Ne?
schön, dass du es hier an der Stelle unsere Freundschaft nochmal so ein neues Licht drückst.
nee, aber da hättest du die kennengelernt, das wollte ich eigentlich sagen, wenn du nicht verhindert gewesen wärst.
Ja.
Und die haben zum Beispiel immer so beim Zahlen, das kriege ich dann immer so mit, wenn ich da mit dem Augenwinkel so hinschaue. Wenn die im Restaurant zum Beispiel bezahlen, da geht es dann nicht irgendwie so der Geldbeutel und dann sind da eben 10 Euro drin, sondern da geht es dann mal so ein Griff in die Hosentasche und dann macht es so bündelartig wlupp. Und dann wird das aber so unterm Tisch so kurz, so na, das, was man halt braucht, wird so raus und dann auf den Tisch gelegt und der Rest wird wieder eingesteckt. Nur so viel dazu, wie viel am Körper dann immer auch ist. Ne? Also das ist dann wirklich so dieses, ich habe es bei mir hinten in meiner Jeans einfach in der Hosentasche, einfach so lose drin. So. Und das ist halt, das macht für mich auch immer so was Spielerisches, sowas, es ist gar nicht schlimm. Das kann man einfach, ne? Das ist ein Freund, den hat man halt dabei einfach. So.
Ja, absolut.
Den verstecke ich auch nicht, so im Geldbeutel so und dann, oh Gott, sondern es ist einfach so, hey, komm raus, ne? Ich ich mag dich und auch schön, dass du jetzt ein Teil davon, dass das auch hier reinfließen darf in das Essen zum Beispiel jetzt. Danke dir dafür und das merke ich auch immer. Und das finde ich auch das Geilste am Bar zahlen, das muss ich sagen. Weil, wenn ich Bar bezahle, dann habe ich ja auch Zeit, vorher das Geld in die Hand zu nehmen und mich dann auch nochmal dankend dafür zu verabschieden. Also wenn ich dann einen 50-Euro-Schein in die Hand nehme, weil das kostet irgendwie 46 Euro an der Kasse, dann nehme ich diesen 50-Euro-Schein und sage diesem 50-Euro-Schein wirklich auch so, vielen, vielen Dank, danke, danke. Während ich quasi, also innerlich, während ich dem Menschen an der Kasse gebe einfach. Mhm. Und das ist schon geiler, wie wenn man einfach nur so, piep. Das ist schon ein bisschen geileres Gefühl noch einfach, finde ich. Absolut. So vom energetischen Aufladen.
Definitiv, auf volle Fälle. Aber es ist interessant, kennst du Leute, die nicht gerne Rechnungen schreiben?
Rechnungen schreiben?
Ja.
Ja, kenne ich sogar sehr gut.
Das habe ich mich persönlich zum Beispiel, also da bin ich, glaube ich, woher auch immer, anders geprägt.
Das habe ich auch gar nicht.
Das fand ich die geilste Sache immer. Rechnungen schreiben ist ja eine der schönsten Dinge, die man sich vorstellen kann.
Ne? Finde ich auch.
Aber für viele ist erstens die Tätigkeit lästig, da ist es zur Bürokratie. Nein, das hat doch mit der Tätigkeit nichts zu tun. Da, klar, ist Rechnungen schreiben jetzt nichts Inspirierendes in dem Sinne, wie jetzt, was weiß ich, in deinem Fall Musik machen oder in meinem Fall Vorträge, Seminare halten, aber es ist doch im Endeffekt die Initiierung eines Austauschs. Ich mache mir nochmal bewusst, wofür, was ist darüber geflossen, die Dankbarkeit auch des Gegenübers. Und manche haben auch deswegen, glaube ich, mit dem Rechnungen schreiben ein Problem, weil sie jetzt natürlich gefühlt vom anderen was wollen. Also je nachdem, wem man eine Rechnung schreibt. Ne? Wenn das jetzt so eine unpersönliche Firma ist, okay. Aber wenn das jetzt jemand ist, den man kennt, vielleicht noch so ein halber Kumpel und jetzt schreibst du ihm eine Rechnung, so nach dem Motto, da gibt man schon so fast mit so einer kleinen Entschuldigung irgendwie weiter. Ne? Ich habe einen guten Freund zum Beispiel, der schreibt mir immer Rechnungen für seine Dienstleistungen auch und der schreibt mir dann immer dreidreckige Witze dazu. Also der schickt mir praktisch die Rechnung und dann macht er so einen Einleitungstext per E-Mail und macht da irgendwie 1000 Jokes und so weiter. Also geht so ganz fast gefühlt künstlich schon in so eine andere Energie und dann so in der letzten Zeile so, ach ja, im Anhang übrigens noch die Rechnung für meine wie immer grandiosen Dienstleistungen für deinen Mist, den du immer so beruflich machst, ne? Also immer mit einem Augenzwinkern und so weiter. Liebste Grüße. Ne? Und das ist auch eine süße Art und Weise, irgendwie dann so eine eigene, versucht einfach eine Leichtigkeit reinzukriegen in dieses Thema Geld, was so gefühlt zwischen uns da steht. Ne? Was für mich gar nicht so ist, aber man sieht, wie man dann damit arbeiten kann auch.
Ne? Ja, verstehe ich. Ich verwende in jeder E-Mail, in der ich eine Rechnung schicke, in der Regel das Wort Energieausgleich. So, vielen Dank für den Energieausgleich im Voraus. Also ich bedanke mich im Voraus für den Energieausgleich, weil das Wort Energieausgleich gibt mir auch schon dieses Sicherheits- oder dieses sichere Gefühl, ich habe ja schon Energie gegeben. Ja. Ich bin ja in Vorleistung gegangen, bevor ich diese Rechnung überhaupt stellen kann, sozusagen. Richtig. Und deswegen habe ich nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich eine Rechnung stelle. Oh. So, ich will nichts von dem, sondern im Gegenteil, eher gleich die Waage aus.
Genau. Ich hole mir nichts, was mir eigentlich nicht gehört, sozusagen, sondern es ist der Ausgleich für das. Bisher ist es in der Disbalance. Ja.
Genau. Das ist der Punkt. Genau. Also nicht, dass mir was fehlt, aber es darf halt, wie die Natur auch, alles in Balance kommen und so darf jetzt eben dieser Energiefluss darf jetzt auch in Balance kommen durch die Begleichung dieser Rechnung. Das ist halt jetzt einfach in dem Fall unser Deal, ne, dass wir sagen, gut, ich habe dir was gegeben und Geld ist dann der Ausgleich dafür. Vielen Dank im Voraus. Das ist übrigens für alle Unternehmer oder für alle diejenigen, die E-Mails schreiben, die irgendwas wollen von jemandem, ist es was ganz was Fieses, habe ich mal gelernt in so einem Psychologie-Seminar. Wenn man schreibt, vielen Dank im Voraus, unten drunter, ist es was ganz was Mieses, weil das quasi bei dem anderen quasi schon die Erfüllung des Wunsches sozusagen voraussetzt. Ne? Vielen Dank im Voraus, dass du das schnell machst. Und dann habe ich mich ja schon für etwas bedankt, was er macht. Und dann hat ein Mensch dann ein schlechtes Gewissen, wenn er es nicht macht, weil der hat sich ja schon dafür bedankt, dass ich das mache sozusagen. Genau. Das ist eine ganz miese Geschichte. Nur so viel dazu als kleiner Trick, als kleiner Lifehack. So.
In der Verkaufspsychologie nennt man das den sogenannten moralischen Vorvertrag. Mm. Wenn man jemanden so moralisch praktisch schon so bindet, so nach dem Motto, na okay, also es ist eh schon durch, wenn du es gekauft hast, dann gibst du mal dein Feedback sozusagen. Na, also man kommt da nicht mehr so richtig raus, sozusagen, genau. Ohne jetzt irgendwie nochmal so die Hand, wenn du einem schon gegeben hast, ja, nochmal so wegzureißen und zu sagen, übrigens.
War nicht so gemeint.
Genau.
Ja, spannender Talk. Ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch, ehrlich gesagt, mit meiner Tante. Da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, was sich da vielleicht noch so aufzeigt.
Wann ist denn das Gespräch?
Ach, ich habe gesagt, wenn ich aus Teneriffa wieder da bin, dann melde ich mich und das ist ja jetzt.
Okay.
Genau.
Deswegen. Ja, cool. Vielleicht kann man beim nächsten oder übernächsten Mal kurz Bezug drauf nehmen, je nachdem, wann es dann genau war. Dann kannst du mal kurz ein Update geben.
Gerne.
Man könnte ewig über das Thema Geld sprechen.
Ne? Ja,
das
ich ist, auch.
Da steckt
ich
so
überweise
viel drin.
Jetzt mal in ganz viel Liebe diesen Strafzettel.
Ja, mach das.
Bedanke mich dafür, dass ich da parken durfte.
Genau. Und ich abgeschleppt wurdest wie in anderen Ländern.
Wohl wahr, stimmt.
Und gestern haben sie bei uns hier auf Teneriffa haben sie einen abgeschleppt von einem Parkplatz, wo ich auch sage, okay, der hat falsch geparkt, klar. Aber dass man den jetzt da abschleppt, hätte ich auch nicht gesehen. Hm. Vielleicht war das Auto kaputt, aber auf alle Fälle, da bist du ja dann schnell mal mit 500 Euro dabei oder so. Hm.
Unlustig.
Also hast du 475 Euro gespart.
Sehr gut, freue ich mich.
Und in der Dankbarkeit kannst du doch das Geld überweisen. Danke für den Rabatt.
Genau.
Schreib den doch auch im Betreff dazu. Danke für den Energieausgleich. Mhm.
Ist gut. Ja, das ist auch ein cooler Trick, einfach in die Betreffzeile was Cooles reinzuschreiben.
Ja,
stimmt.
Genau. Auf einem Verwendungszweck einfach, wenn man Online-Banking macht. Ja.
Mhm. Nice. Mache ich sofort, mache ich wirklich. Geil.
Ich hab mal jemanden, das vielleicht als Abschlussgeschichte noch zum Schluss, ich habe mal jemanden, da wo es kein gutes, da gab es ein sehr schlechtes Feedback, das war jemand, der wirklich sehr toxisch war. Und der wollte mich auf gut Deutsch gesagt damals betrügen mit dem Geld. Ne? Und dann, bevor es dann zu Gericht geht, hat dann die Person damals, das ist schon x Jahre her, hat dann damals das Geld überwiesen, und schreibt dann tatsächlich in den Verwendungszweck hinein, was hat deine Wut mit mir zu tun? Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich, also der Satz ist jetzt mal unabhängig von unserem Thema, aber das ist eigentlich ein geiler Satz sozusagen, dass du sagst, okay, was hat eigentlich dein Gefühl, ne? Also was hat eigentlich dein Gefühl mit vielleicht auch dir selber zu tun? Und das könnte man auch sozusagen mal in so einem Verwendungszweck, also dass man nochmal weiß, dass man so einen kleinen Impuls irgendwie nochmal so mitgibt, sozusagen so diese energetische Signatur, wie der Kurt es immer nennt. Mhm. Also so nochmal so, okay, da ist jetzt ein Geldtransfer und nochmal irgendwie so ein Inspirationstransfer irgendwie so mitzugeben. Ne? Das könnte ein Markenzeichen werden von dir.
Stimmt. Damals.
Stimmt. Was hat eigentlich deine Wut mit mir zu tun? Ja. Was hat eure Geldknappheit mit mir zu tun? Viele Grüße, euer Bürger, Adrian.
Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr gut. Überlege ich mir jetzt mal was ganz Kreatives mit dem Strafzettel. Da bin ich mal gespannt.
Genau. Oder schreibst die Widmung rein. Dieses Geld ist für. Ja, geht an, aber ist für.
Sehr gut. Sehr gut. Für einen guten Zweck.
Genau.